Er hat mir immer gesagt, das ist psychosomatisch, das ist nur in meinem Kopf. Und der zweite Satz war, der immer kam, du bist zu jung, um so etwas zu haben.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast «Kulturzyklus». Wie ihr ja wisst, haben wir immer wieder auch Studierende bei uns, weil wir auch gemerkt haben, dass wenn es um Inklusion, wenn es um Diversität, wenn es um Behinderung, wenn es um Krankheit geht, da gar nicht weit weg ist, sondern das ist ganz nah bei uns. Wir haben ja auch den Noah Honecker bei uns gehabt, der Stotterer ist. Wir haben den Pascal Kuhn bei uns gehabt, der ein Bein amputiert worden ist aufgrund von einer Krebserkrankung. Und wir haben Sarah Lettini und Nadine Melliger bei uns gehabt, die beide ADHS haben. Heute zu Gast bei uns drei frei. Herzlich willkommen.
Hallo, danke vielmals, dass ich hier da bin.
Auch du bist Studentin bei uns an der Ost und studierst soziale Arbeit.
Genau, ja.
Und wir haben uns auch kennengelernt im Unterricht, wo du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ui, ich weiss nicht, ob ich durchheben mag, ich weiss nicht, ob ich am Nachmittag noch dabei sein kann. Was ist denn der Grund, wieso du nicht hättest oder nicht kannst, manchmal den ganzen Unterrichtstag dabei sein?
Das ist gerade schon eine ganz, ganz grosse Frage. Ich versuche mich kurz zu halten, also ich glaube, das Wichtigste, was mich beeinflusst im Unterricht, ist eine chronische Schmerzerkrankung. In meinem Fall ist es Fibromyalgie. Auf Deutsch nennt man es Muskelfaserschmerz. Und in Kombination mit einer Hypermobilität, vor allem in den Gelenken. Es heisst einfach, dass meine Gelenke alle überbeweglich sind. Und dann meine Muskeln, Sehnen, Bänder schon strapaziert sind durch die Fibromyalgie und ich dann noch falsche Bewegung mache, resultiert daraus, dass ich eigentlich immer Schmerzen habe.
Jetzt, wenn man das hört, oder, dann zieht einem fast den Boden zuerst mal weg. Darf man mal noch erfahren, wie man so eine Skala hat? Und ich weiss ja, dass man mit Schmerzpatienten ja auch immer mit Skala schafft. Oder? So eins, fast keine Schmerzen mehr und zehn, wirklich heftige Schmerzen. Was müssen wir uns vorstellen in der Skala? Wo bewegst du dich, wenn diese Schmerzen dich treffen oder überrollen?
Also an einem normalen Tag ist es 1 oder 2. An einem schlechten Tag im Sinne von nicht gut geschlafen oder sonstige Sachen, weil ich noch anderes Zeug habe, ist es vielleicht so bei einem 5. Und wenn ich einen richtig deftigen Schmerzschub habe, wie in der Einladung gesagt hast, den ich nicht ganz durchgehebt habe in der Schule, dann ist es bei einem 7. oder 8. Und dann habe ich wirklich Mühe, mich zu bewegen.
Ja. Muss ich denn da verstehen, dass der ganze Körper, du hast ja im ganzen Körper Muskeln, dass überall alle Körperteile von dem betroffen sind?
Ja, das kann sein. Es kann sein, dass es ein bisschen wandert, aber grundsätzlich bei einem richtigen Schmerzschub tut mir eigentlich alles weh. Bei einem durchschnittlichen Schmerzschub, sage ich jetzt einmal, wo noch im Normbereich ist, dann kann es auch einfach einmal die Schultern, Nacken sein oder Becken, Hüfte.
Man weiss ja von Schmerzpatienten, dass sie auch einen elend langen Weg haben, bis sie eine Diagnose haben, weil man ja nicht immer gerade weiss, was ist es. Hast du einen ähnlichen Weg gemacht, bis du gewusst hast, was deine Diagnose ist oder was der Schmerz wirklich ausmacht?
Genau, ja, das war ein sehr langer Weg gewesen, wo, glaube ich, mit 17 angefangen hat und jetzt bin ich 29. Also, das erste Mal bin ich mit allen psychischen Erkrankungen diagnostiziert worden. Hat auch einen wahren Teil dabei. Das ist auch ein Teil meiner Erkrankungen. Bei mir ist es so ein bisschen ganzheitlich, was auch noch zusätzliche Probleme auslösen kann. Zuerst bin ich mit Agoraphobie mit Panikstörung diagnostiziert worden. Ich mag nicht zu viele Menschen.
Und trotzdem studierst du soziale Arbeit, die ja immer auch wieder mit Gruppen zu tun hat.
Ja, einen Riesenwille.
Da können wir noch dazu.
Genau.
Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Alles gut. Und halt so das Übliche, Depressionen. Und ich hatte dann schon Schmerztage, Wochen gehabt. Und man hat mir aber immer gesagt, das ist psychosomatisch, das ist nur in meinem Kopf. Und der zweite Satz war, der immer kam, ist, du bist zu jung, um so etwas zu haben.
Aber du hast trotzdem die Schmerzen gehabt.
Genau, ja. Und ich habe dann jahrelang gesagt, gut, wenn wir alle sagen, das ist in meinem Kopf, dann muss das so sein. Also der Einzige, der immer hinter mir gestanden ist, ist mein alter Hausarzt. Der kennt mich aber schon seit Geburt. Und es ist immer an den Spezialisten dann hängen geblieben. Also er hat mich quasi immer wieder geleitet. Aber bei den Spezialisten ist dann nie irgendwie etwas. Oder man hat es von Anfang an gesagt, ja, jetzt bist du knapp 20 oder so. Da ist noch nichts irgendwie rum.
Darf ich mal nachfragen? Also mit 17 hast du erst mal die Schmerzen gehabt. Was hat denn da bei dir im Kopf ausgelöst? Hast du denn gedacht, aha, vielleicht habe ich irgendwo eine ganz schlimme Krankheit? Oder was hast du gedacht, wo du das erste Mal über längere Zeit die Schmerzen gehabt hast?
Ja, also ich war einfach verunsicherer gewesen. Weil mit 17 rechnet man noch nicht gross damit, dass es irgendwie so etwas in diese Richtung gibt oder kann geben. Also ich glaube nicht, dass ich einen Gedanken daran verschwendet habe, dass ich chronische Schmerzen habe. Und dann war bei mir halt wirklich auch schnell gewesen, aufgrund von dem, was halt Therapeuten, Psychologen, Psychiater gesagt haben, dass ich dann da wie einfach angenommen habe, dass das in meinem Kopf ist. Und obwohl, manchmal habe ich dann wirklich, also vor allem auch später, ein paar Jahre später, das Gefühl, ich drill langsam durch. Weil, ja, es ist ein bisschen frustrierend, wenn da alle sagen, das ist in deinem Kopf, es ist in deinem Kopf, es ist nicht real.
Du hast ja noch gesagt, und ich habe noch anders.
Genau.
Auf das kommen wir noch. Weil mich interessiert schon noch, weil wir haben schon mal einen Podcast gehabt, wo es mit einer Schmerzpatientin behandelt worden ist oder auch das Thema aufgenommen worden ist. Und dort hat man dann immer wieder auch gespürt, und ich weiss da von Schmerzpatienten, dass es oftmals ganz schwierig ist, zu erläutern, ich habe im Fall etwas. Man sieht es zwar nicht, aber ich habe es im Fall wirklich. Erlebst du das immer noch? Oder hast du da vor allem auch in deiner Entwicklungszeit sehr stark erlebt?
Zum einen in meiner Entwicklungszeit sehr stark erlebt. Teilweise ist es heute noch so. Aber da nehme ich niemandem übel, weil wenn man mich sieht, wie ich da stehe, wie ich mich verhalte, wie ich interagiere mit Menschen, würde man nie denken, dass ich irgendetwas habe. Ich habe mir da auch jahrelang antrainiert, aufgrund von dem, dass man mir gesagt hat, das ist im Kopf, das ist nicht irgendwie sonst. Dass man mir das nicht ansieht. Außer das ist jetzt wirklich gerade so schlimm, dass ich nicht mehr laufen kann oder dass es nicht mehr geht, kann ich mich eigentlich so lange aufrecht halten oder so lange normal, in Anführungs- Schlusszeichen, verhalten, bis ich aus der Öffentlichkeit raus bin.
Mhm. Aber dann magst du es nicht mehr vertragen?
Nein.
Dann ist wirklich der Schmerz, deckt dich zu, dann kannst du nicht mehr konzentriert da sein, dann leide ich so stark, dass du gar nichts mehr davon hast, wenn du jetzt zum Beispiel in der Vorlesung bist oder im Film oder irgendwo dich bewegst.
Genau, also neben den körperlichen Schmerzen gibt es etwas, was sich Fibronebel nennt. manchmal habe ich massive Konzentrationsstörungen oder ich kann mich einfach gar nicht mehr auf irgendetwas einlassen, weil mein Hirn einfach so voll ist. Ich habe wie, egal was der Dozent, Dozentin da vorne sagt oder auch in normalen Gesprächen, Interaktion, ich kann mich wie schlecht konzentrieren, ich kann nicht ganz aufnehmen, was jetzt gerade gesagt worden ist, oder ich muss mich massiv konzentrieren, was auch wieder Energie kostet. Und manchmal ist zwar nicht Fibronebel, aber mein Hirn ist eigentlich wie so eine Achterbahn, wo permanent irgendetwas läuft. Und da macht es manchmal dann auch schwer.
Jetzt mit 17 sehr schmal so die Schmerzzustände gehabt, wo nicht einfach weggegangen sind. Hat dich das da schon behindert? Also hast du zum Beispiel nicht Sport machen können, den du gerne hättest machen wollen? Du hast dich nicht in Freizeitbereich bewegen können. Hat dich die Schmerzsituation in der Zeit, wo man ja eigentlich die Welt entdeckt und die Welt erobert, hat dich da massiv zurückgehalten?
Da ich nicht sehr sportlich bin in dem Thema Sport, nicht. Aber ich bin musikalisch unterwegs und an der Kanti hatte ich das Musikhauptfach. Und ich spiele Xylophon, Marimba, Timpani, so Schlaginstrument. Und ich habe im letzten Jahr massives Problem mit meinen Händen bekommen. Und dann bin ich fast ein halbes Jahr ausgefallen.
Also du hast aufgrund der Schmerzzustände
genau.
die Schlagstöcke gar nicht so benutzen können, wie du benutzen musst, damit du auch Musik machen kannst.
Genau.
Jetzt kann ich mir wie vorstellen, so Musik ist ein Teil, wo du wieder einen Bezug zu der Realität oder zu einer schmerzfreien Realität kannst schaffen oder Umgang mit Schmerz hast. Ist das so? Also Musik ist ein Teil von deiner Therapie?
Musik ist ein grosser Teil. Ich bin in einer Musikerfamilie gross geworden. Meine ganze Familie spielt diverse Instrumente. Und das war immer ein Teil, der mir geholfen hat. Sei es jetzt Songs schreiben oder eben im Musikunterricht gehen. Ich bin noch in einer Dorfmusik, Brassband mit meiner Schwester und meinem Papi. Und da versuche ich auch immer zu gehen, auch wenn ich nicht immer mitspielen kann. Einfach, weil es so die 2 Stunden in der Woche sind, wo ich mal ein bisschen etwas vergessen kann.
Und da verstehe ich schon richtig, wenn du sagst, wenn ich nicht gehen kann, dann lässt der Schmerz oder die Situation, wo du jetzt im Schmerz drin bist, einfach nicht zu, dass du kannst jetzt an so ein Konzert oder an eine Aufführung gehen.
Genau. Außer die haben einen grossen Dickschädel.
Okay. Den musst du haben, sonst würdest du ja nicht soziale Arbeit studieren. Genau. Aber lass mich noch etwas sagen, weil es ist, wie man so hört, und ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Podcast auch Menschen hören, die mit Schmerzpatienten noch nie etwas zu tun haben, wo da etwas völlig Neues ist oder in dieser Form Neues ist. Wieso nimmst du nicht einfach Medikamente?
Es gibt kein Medikament für mich. Ich habe, also, schnell ausholen. Fibromyalgie hat bis jetzt im ICD-10, das ist der Index der Erkrankungen von der Weltgesundheitsorganisation, ist es unter den rheumatischen Erkrankungen gewesen. Das Problem dabei ist, im Gegensatz zu Polyarthritis zum Beispiel, habe ich keinen Entzündungswert im Blut. Das heisst, alle Schmerzmedikamente, die entzündungshemmend wirken, nützen nur bedingt, bis gar nicht. Jetzt mit dem ICD-11 ist es anders. Dort gibt es jetzt eine eigene Kategorie für primäre Schmerzerkrankungen, wo Fibromyalgie dann auch drin ist. Was wir nützen, ist halt gerade direkt am Gehirn und das wäre Tramal, Opioid. Aber das ist halt ein ganz schwieriges Thema, aufgrund von dem, dass halt die Abhängigkeit relativ hoch ist. Es gibt zum Teil, oder was ich probiert habe, ist Pregabalin. Das ist eigentlich Medikamente, die man in der Psychiatrie verwendet, wo aber gute Erfahrungen gemacht worden sind. Bei mir hat es nie genützt. Also es ist wie so ein Versuch.
Ja. Also es gibt kein Medikament, das du kannst notfallmässig nehmen und dann wird der Schmerzpegel vom 9. ins 7. ins 5. ins 4. zurück reduziert.
Ja, also nimm dann schon Schmerzmittel, Nurofen oder so, aber es ist einfach bedingt, wo es nützt. Und manchmal nützt es gar nicht. Und wenn ich Glück habe, dann wird es ein bisschen betäubt.
Also, was ich jetzt daraus herausgehöre, ist, dass du gar kein wirklich nachhaltiges Mittel, Medikament hast, um gerade unmittelbar auf diese Schmerzen zu reagieren. Du wirst jetzt einfach mal mit diesen Schmerzen müssen umgehen.
Genau.
Und das ist ja immer wieder auch so ein bisschen das Thema. Was bedeutet das für deine Lebensqualität? Was bedeutet das für das, was für uns selbstverständlich ist und wir einfach immer wieder können machen? Was hat das mit deiner Lebensqualität oder mit Konsequenz mit deiner Lebensqualität zu tun?
Viel hat mit Einteilen, Pacing, Organisation zu tun. Gebe zu, bin ich nicht immer gut damit. Viel hat mit meinem Willen zu tun. Also ich habe ganz simpel gesagt, eine Woche Organisationsliste, was ich alles machen muss, mit Terminen, mit Studium, mit Arbeiten. Ich habe natürlich auch gerade noch die praxisbegleitende Studienvariante auswählen.
Also, wo ja noch kräftemässig noch herausfordernd ist. Genau, du studierst und schaffst gleichzeitig in einer Organisation von der sozialen Arbeit.
Genau. Ja. Und ich muss mich einteilen. Also, wenn ich merke, dass ich nicht so einen guten Tag habe, dann muss ich teilweise auch akzeptieren, dass ich nicht alles gleich machen kann. Ein vollpackter Tag sieht bei mir wahrscheinlich anders aus als in der normalen Gesellschaft, sage ich jetzt mal mit Anführungs- und Schlusszeichen. Ich mag den Begriff normal nicht, aber Durchschnitt. So. Also, wenn ich zum Beispiel am Morgen in die Vorlesung gehe, bis um 1, ist es meistens so, an guten Tagen mag ich noch hier essen, an schlechten Tagen gehe ich gerade heim. BSS muss ich ich habe daheim machen.
Begleitet Selbststudium.
Genau.
Das ist das, wo am Nachmittag einmal noch Vertiefung ist oder Auseinandersetzung ist.
Genau, da muss ich meistens daheim machen. Und wenn ich dann zum Beispiel am Abend noch, jetzt haben wir gerade Montagsprobe, wenn ich am Abend noch in die Musik gehe, dann muss ich am Nachmittag hinlegen. Weil sonst kann man mich am Abend um 7:30 nicht mehr brauchen.
Ja. Das, was du erzählst, das ist wie, ich erlebe das ja, weil meine Frau selber Schmerzpatientin ist. Genau so, wie es du erlebst. Also mit den Kräften, Haushalten, schauen, was ist überhaupt möglich. Und wir machen zum Beispiel die Erfahrung, wir kaufen Tickets für ein Konzert oder für einen Anlass, aber wir wissen nicht, ob wir gehen können. Ich nehme an, das passiert dir auch, oder? Du nimmst etwas vor und dann musst du einfach sagen, nein, jetzt muss ich meine Schmerzen einfach Tribut zahlen.
Genau, also es gibt schon Situationen, wo ich abmache und dann kann es sein, dass ich eine halbe Stunde vorher sagen muss, du, es geht heute nicht. Ich kann nicht ins Auto hocken und jetzt 40 Minuten Auto fahren. Gleichzeitig ist es so, dass ich weiss, wenn ich einmal irgendwie an ein Konzert gehe oder so oder mal in den Ausgang gehe, dann weiss ich, dass ich am nächsten Tag mehr Schmerzen wird haben und einfach einen Tag Erholung brauche. Aber es ist wie, dass ich gleich noch Lebensqualität habe, überwiegt der Schmerz wie nicht, sondern Erlebnis gleich außerhalb von meinen vier Wänden, sage ich jetzt einmal. Dann nehme ich da in Kauf, weil es kann nicht sein, dass ich eigentlich mein Leben dann in meiner Wohnung verbringe und nicht rausgehe.
Und darum studierst du auch soziale Arbeit?
Genau.
Jetzt, wie reagiert dein Umfeld, wenn du sagst, ah, ich kann nicht, ich mag nicht?
Das ist unterschiedlich.
Hat ein Verständnis oder sagen sie, hey, die hat ja nichts und so und sie geht ja studieren und dann noch soziale Arbeit studieren. Das ist doch ein Simulant.
Also, eins vorweg, meine Erkrankung war früher noch als Simulantenerkrankung bekannt gewesen. Das sagt ja wahrscheinlich etwas. Es ist noch viel in den Köpfen mit dem Thema Simulieren, was manchmal schwer macht, weil man sieht mir halt absolut nichts an. Jetzt in meinem engsten Umfeld, also meine Familie, meine Kollegen, die ich schon habe, seit ich Kind bin, die haben das Ganze alles von Anfang an mit mir durchgemacht. Das ist wie kein Problem. Bei meinen Schmerzen ist es wichtig, dass ich mich viel bewege. Das heisst, ich gehe viel laufen oder wenn ich einen Schmerztag habe. Mein Vater ist pensioniert, dann holt er mich meistens zu meinem Loch aus und dann muss ich laufen gehen, weil eigentlich, auch wenn es mega Schmerzen macht, ist das Beste in dem Moment. Auch wenn es dann halt langsam vorangeht. Probleme kommen dann zum Beispiel im Studium, wo mich Menschen nicht so gut kennen. Ah, ich muss dazu auch noch sagen, ich habe einen super Betrieb, die wissen das alle auch und die arbeiten drumherum. Und das ist unheimlich anscheinend im schönen Grund.
Jawohl.
Dort bin ich jetzt schon bald 8 Jahre, hat die Lehre schon gemacht.
Ja, und die wissen, was du bist, was du kannst, wo deine Ressourcen sind, wo deine Fähigkeiten sind.
Genau, ja.
Und das ist wertvoll.
Ja, das ist sehr wertvoll, weil wenn ich dort arbeiten komme, weiss ich, es ist alles okay. Also ich muss nicht mich irgendwie verstellen. Also dort fühle ich mich immer noch wie ich selber oder normal, ein Anführungs- und Schlusszeichen.
Wie im Durchschnitt.
Genau,
ja.
Weil die kratzt da nicht. Das ist auch so schön, wenn man mit beeinträchtigten Menschen arbeitet.
Ja.
Die kratzt da null. Also wegen dem bin ich genau gleich dran und ich kann genau gleich arbeiten wie jeder andere auch. Aber eben sobald es dann wieder in die, sage jetzt mal, Leistungsgesellschaft geht, ist es anders. Also auch im Studium. Und dort kommt es, glaube ich, manchmal komisch rüber, weil man schaut mich an, man sieht nichts. Dann einem Tag bin ich voll da, ich engagiere mich, ich mache mit. Am nächsten Tag komme ich vielleicht auf Pause und bleibe bis um 1 oder ich bleibe bis nach der Pause und sage dann, es geht nicht mehr. Und man schaut mich an und findet, ja, aber das ist ja nichts. Man sieht ja nichts. Also es wäre, glaube ich, einfacher, wenn ich wie ein Steck gehe oder an einem Rollator oder im Rollstuhl hocke, weil dann wäre es sichtbar.
Jetzt lass uns doch gleich einmal, vielleicht können wir es ein Stück greifbar machen, wenn du sagst, ich habe so einen Schmerzschub oder ich habe ganz heftige Schmerzen. Kannst du uns einmal den Schmerz vielleicht beschreiben? Du siehst jetzt aussen halt nicht, ich kann lachen und bewege mich und so, aber kannst du uns vielleicht kurz beschreiben, wie der Schmerzzustand ist, wenn du sagst, jetzt mag ich wirklich nicht mehr?
Ja, also im Alltag habe ich eigentlich wie einfach immer Muskelkater. Also es ist einfach immer etwas im Hintergrund, wo irgendwann dann nervt und zwischendurch mal ein bisschen zwickt und wehtut. Da kann ich aber relativ gut wegstecken. Bei mir ist es so vor allem um den Gelenk. Um Gelenk, also Handgelenk, Ellbogen, Schultern, Hüfte, Becken. Und zum Beispiel, wenn ich im unteren Rücken gerade mega Schmerzen habe, dann fühlt es sich an, als würde jemand irgendetwas jedes Mal reinschlagen, wenn ich laufe. Also es gibt immer so einen, wie so einen scharfen Schmerz in den Schultern. Es ist wie wenn es in Flammen steht. Also es ist so, manchmal ist wie so ein scharfer Stechschmerz, manchmal ist aber wie einfach auch grossflächig. Und darum ist es auch so schwierig, teilweise zum unter Kontrolle zu haben, einfach weil es so verschiedene Arten von Schmerzen oder von Schmerzempfindungen sind.
Mhm. Es lässt sich ja auch so ohnmächtig an, oder? Weil auf der einen Seite haben wir ja von dir jetzt gehört, es gibt nicht das Medikament, es gibt nicht den Notfall, therapeutischen Eingriff, der mich jetzt gerade erlöst von den Schmerzen. Und dann sind so unterschiedliche Formen, oder? Brennen und grossflächig. Und wie lang sind denn die Zeitdauern? Was müssen wir uns vorstellen? Gerade einen ganzen Tag oder zwei Tage? Oder?
Also dort, wo ich zu dir gekommen bin im Unterricht, dort ist nachher etwa 5 Tage gegangen, plus dann nochmal 2-3 Tage, bis ich so richtig oben runtergekommen bin. Wenn ich es dann eine Woche später gesehen und dann bin ich auch noch nicht die ganze Zeit da gewesen. Dann gibt es aber auch Phasen, wo es einfach ein Tag ist. Stunden eher weniger. Also es ist, an einem normalen Tag habe ich eben einen niedrigen Schmerzpegel, den ich relativ gut wegstecken kann. Manchmal geht es einen Tag, manchmal 2. Das längste bei so einem ganz körperlichen ist bis jetzt, glaube ich, etwa so 2 Wochen gewesen. Aber dann brauche ich nachher immer noch länger Zeit, um mich wieder komplett zu erholen, weil dann, wenn ich die Schmerzen dann retourgehen, dann muss ich zuerst mal wieder anfangen, so ein bisschen die Routine finden. Das ist dann nämlich ein bisschen schwer. Genau so.
Also du sagst, dass so Schmerzzustände manchmal ist wie ein Triathlon, wie ein Marathonlauf. Also man ist nachher körperlich kaputt, man ist körperlich auszehrt nach solchen Schmerzzeiten. Das erlebst du auch?
Ja, mental auch.
Ja. Jetzt hast du noch vorne gesagt, oder am Anfang noch gesagt, und es ist noch anders. Mhm. Magst du noch zu dem anderen noch etwas sagen?
Genau, also das, was mir auch jetzt im Studium noch relevant ist, sage ich, ist eben, wie ich vorher kurz angetönt habe, die Agoraphobie mit der Panikstörung. Im Umgangssprachlichen ist das Platzangst, ist aber nicht die ganze Definition, sondern ich fühle mich extremst unwohl in grossen Menschenmengen. In grossen, fremden Menschenmengen, muss ich
also
sagen.
Also ein Konzert ist für dich fast nicht auszuhalten. Also weißt du, so Open Air
mit... Ich war letztes Jahr an meinem ersten Konzert.
Weißt du, geschaut? Weißt du,
Rammstein.
Ja, da.
Aber auch mit der ganzen Gruppe von Menschen, die mich kennt und die weiss, was ich habe.
Und wie hast du das erlebt?
Überfordernd, aber schön.
Aber es war ein gewaltiges Erlebnis, aber du hast immer kämpfen mit der Panik oder mit Panikattacken von... Das waren 70'000 Leute oder 50'000?
Ja, also wir sind ein bisschen weiter hinten gestanden. Ich glaube, in der Führzone hätte ich es nicht gerade ausgehalten. Und ich hatte immer Möglichkeiten, um noch weiter hinten zu gehen. Und im letzten Grund kannst du auch wieder die Stege auf. Und dort oben hat es dann auch wieder weniger Leute. Und da geht. Und es war Open Air. Ich glaube, ich hätte mehr Probleme, wenn es noch ein geschlossener Raum
wäre. Wenn es im Hallenstadion gewesen wäre.
Genau.
Jetzt... Wenn da Leute hören, dann sagen sie jetzt vielleicht einzelne Leute, ja, wieso geht jetzt die Frau frei gerade so an? Also jetzt weiss ich, dass er die Panikattacke hat, dass wenn sie unter so vielen Leuten, jetzt geht sie gerade das grösste Konzert, wo stattfindet. Warum machst du denn das überhaupt? Wieso setzt du dich genau dem aus?
Um mein Vermeidungsverhalten minimieren, Strategien entwickeln, Skills entwickeln, wie ich das aushalte. Weil es kann sein, dass ich mal in einer Situation bin, zum Beispiel auch mit Klienten, wo ich nicht gar kann weg. Dann muss ich es auch aushalten. Also muss ich mal antrainieren, wie ich das aushalten kann. Wie hier im Studium auch. Ich muss aushalten den ganzen Morgen mit anderen Menschen im Raum, die ich vielleicht nicht so gut kenne. Und Corona hat mich da um Jahre zurückgeworfen. Als ich hier angefangen habe zu studieren, ist mir bezüglich dem viel besser gegangen. Ich konnte in den Unterricht gehen. Im Grundstudium hat man auch Vorlesungen mit allen 100 Studierenden. Da habe ich mitgemacht. Und dann, wo Corona kam, hatten wir Online-Unterricht. Ich bin genau arbeiten, wieder heim, mal posten. Ich hatte kein Problem mit Online-Unterricht. Aber für meine Psyche und für eben die Agoraphobie oder einfach die Angst in grossen Menschenmengen sein, über einen längeren Zeitraum, dort hat es mich zurückgeworfen. Dann jetzt noch Mühe.
Ja, absolut nachvollziehbar. Genau. Also es ist wirklich greifbar auf der einen Seite, wo du sagst, der Online, der daheim sein, oder, der hat auch einen Schutz. Mhm. Der hat einen Rahmen, wo ich mich auch ausklinken kann, ohne dass ich mich offenbaren muss. Ich kann einfach die Kamera abstellen und das Mikrofon abstellen.
Genau, ja.
Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt höre, es hat dir ein Lernfeld und ein Erfahrungsfeld genommen.
Genau, ja.
Im Hier und Jetzt.
Ja. Und jetzt muss ich da halt immer wieder lernen.
Ja, hätte ich jetzt die zwei Jahre Corona dermaßen zurückgeworfen?
Ja. Vielleicht muss ich nachher lernen, bei mir ist wirklich nicht Platzangst, sondern mein Hirn läuft immer in Overdrive. Ich würde mich vor allen möglichen Situationen schützen oder in allen möglichen Situationen vorbereiten. Darum passe ich viel mehr auf mein Umfeld als vielleicht andere oder ich nehme anders wahr. Ein Beispiel zum Beispiel, das ich nicht einmal merke, in der Lehre ist einmal eine Lehrerin gekommen, die bei Vortrag hinter mir gehockt ist. Und ich habe dann nicht mal gemerkt, ich habe alle 5 Sekunden hinterher geschaut, weil es mir so unwohl war, dass ich jemanden im Rücken hatte. Und ich habe dann nicht einmal gemerkt. Also, ich lasse auf ganz anders. Und ich kann Menschen gut lesen, aber ich weiß ja nicht, wenn jemand hässig ist und da im Gesichtsausdruck zeigt, ja, ich kenne das, aber ich kenne nicht den Grund dafür. Und dann fängt es wie so an kreisen. Also es ist dann wie, das ist fast der grösste Teil, wo ich mich dann noch extremst unwohl fühle.
Hm. Also es ist die psychische Belastung in der Kombination noch mit den Schmerzzuständen.
Genau.
Jetzt hast du gesagt, ich habe noch anders. Ist neben dieser Phobie noch mal etwas, das dich belastet?
Da ist halt im Zusammenhang mit dieser Phobie habe ich eine Panikstörung entwickelt. Angstzustände. Mittlerweile sieht man es mir auch nicht mehr an. Ich habe jetzt im letzten halben Jahr gemerkt, dass ich genau gleich noch Angstzustände habe. Mit 17 hat sich da zum Beispiel so geäussert, dass ich angefangen habe, hyperventilieren, Tränen sind gekommen, Anspannungsticks, also ich habe dann mit meinem Kopf komische Bewegungen gemacht, sage ich jetzt einmal. Dort habe ich eigentlich pro Tag mindestens eine gehabt. Und auch anfangs leer noch. Und dann hat sich das wirklich ausgeschlichen. Und im letzten halben Jahr habe ich wie gemerkt, ausgeschlichen hat sich nur ein bisschen, sondern es äußert sich jetzt anders. Es spielt sich mehr in mir innen ab und man sieht es eigentlich nicht mehr so äußerlich. Und das ist einfach, wenn es so ein Overkill ist, so Reizüberflutung, Überstimulierung. So.
Ja, es ist ja auch zum Verstehen, oder? Zum dich als Mensch verstehen und was du auch leistest in Situationen, die für uns vielleicht völlig normal sind und keine grossen Aufwendungen und Anstrengungen braucht es für dich wie noch mehr. Und dadurch ist das Verstehen von Krankheiten und auch von Zuständen unglaublich wichtig. Gibt es den Trigger, wo dich anführen zu solchen Situationen oder wo du sagst, ja, die sind völlig willkürlich?
Ich merke meistens erst einen Tag, zwei später, was genau war, wenn ich es reflektiere. Was ich auch ist, eben grosse Menschenmengen lang eingepfercht sein, gefühlt eingepfercht sein. Was ganz schlimm für mich ist, wenn ich keinen Fluchtweg habe, wenn ich nicht aussteigen kann. Also Flugzeug ist ganz etwas Schwieriges für mich. weil dort kann ich nicht aussteigen. In einem Auto kann ich rechts hinfahren, im Zug kann ich an der nächsten Haltestelle aussteigen. Jetzt hier im Studium geht es auch, weil früher in der Schule war es noch ein bisschen schwieriger gewesen, weil dann, ja, hat man sich dann immer müssen erklären. Ich merke einfach, wenn ich mich dann anfange unwohl fühle, dann muss ich die Situation kurz verlassen.
Mhm. Jetzt weiss man ja, da haben wir ja auch schon im Studium angeschaut, dass wir über eine Problemlage oder über eine Problemsituation können darüber reden können. Eröffnet auch Strategien. Oder was sind gelingende Momente? Was sind da in einem Moment, wo mich allenfalls weiterbringen oder erfolgreiche Bewältigungslogiken mit sich bringt? Es gibt die, die sagen, hey, unbedingt drüber reden. Oder du klärst mit dem auf, du machst auch etwas ein Stück weit greifbar. Und es gibt andere, ja, muss ich mich jetzt offenbaren und soll ich jetzt über das reden? In welchem Spannungsfeld bist du da?
Also früher hatte ich sehr viel Mühe damit. Und in den letzten paar Jahren hat sich aber für mich einiges geändert in dem Punkt, dass ich eben mal eine Diagnose bekommen habe. Ich habe mich informiert. Ich habe mit vielen Menschen in meinem engen Umfeld geredet und ich habe gemerkt, dass es so eine unsichtbare Erkrankung oder Erkrankungen wie für viele Menschen nicht greifbar sind. Darum habe ich für mich dann beschlossen, dass ich offen über das rede. Das ist Versuch, auch bei Menschen, die so ein bisschen, ja, nicht so recht daran glauben, dass ich halt wie Aufklärung betreibe. Das ist vielleicht auch so beschrieben, dass Menschen, die nicht Schmerzerfahrungen haben, in dem Sinn, das auch nachvollziehen können. Weil ich kenne viele Menschen, die in ihrem Leben noch nicht einmal richtig Kopfweh hatten. Wie kann man denn noch empfinden, wenn jemand den ganzen Tag Schmerzen hat? Und da ist, glaube ich, recht abstrakt für viele Menschen. Und auch, dass man es einem nicht ansieht. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Schienen anhabe oder sonst irgendetwas, dann ist nichts ein Problem. Aber wenn ich nichts anhabe und normal durch die Gegend laufe, dann gibt es Probleme, weil Menschen brauchen etwas, wo sie so ein bisschen Sachen ableiten können.
Ja, also das heisst auch, dass die Diagnose für dich wichtig ist, um dich zu verstehen. Aber eben auch wichtig, dass du eine Argumentation hast. Mhm. In welcher Form bewegst du dich und in welcher Form bist du herausgefordert?
Genau, teils Argumentation, teils bin ich einfach mal erleichtert gewesen, dass ich einen Namen hatte und dass ich weiss, was ich dagegen machen kann. Was aber nach wie vor manchmal ein Kampf ist, weil man mir das so eingeimpft hat, dass das bei mir im Kopf ist, hat es relativ lange gedauert, bis ich das annehmen konnte, dass es nicht im Kopf ist. Und manchmal habe ich heute noch damit Mühe, so ein bisschen das Imposter-Syndrom, dass ich wieder in meinem Kopf habe, ja nein, das ist nicht so schlimm, aber ich kann rumlaufen oder finde, ja nein, ich muss jetzt funktionieren, weil was ist, wenn es die kleine Chance besteht, dass es doch gleich nur in meinem Kopf ist und so. Und das macht es manchmal schwer.
Ja, nachvollziehbar. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder. Jetzt hast du dich entschieden, soziale Arbeit zu studieren. Mhm. Hat dann Zusammenhang mit dieser Diagnose, mit dem Schmerz Hasein zu tun? Oder wärst du auch sonst auf soziale Arbeit gekommen?
Ich wäre auch sonst auf soziale Arbeit gekommen. Meine Familie wieder ist sehr. Meine Mutter hat jahrelang ein Alters- und Pflegeheim geleitet. Meine Schwester ist Oberstufenlehrerin. Mein Papi war zwar Schreiner, aber er war im Privatleben sehr engagiert in Dorfangelegenheiten. Kirchenpräsident war, er war das offene Ohr einmal für seine Kollegen. Und ich glaube, dorthin ist der Wunsch schon von Anfang an gekommen, mit Menschen zu arbeiten.
Du hast es in die Wiege.
Genau, ja. Also es ist so ein bisschen auch schon Grosseltern und so.
Und jetzt bringst du ja einen riesigen Erfahrungsschatz mit einer solchen Ausnahmesituation, mhm, mit einer Diagnose, mit können, müssen, dich in Alltagssituationen auseinandersetzen, wo für andere sehr einfach ist, sehr logisch ist und für dich eine Herausforderung ist. Macht dich da zu einer besseren Sozialpädagogin?
Besser wüsste ich nicht. Ich kann manchmal die Situation vielleicht einfach anders verstehen.
Also der emotional empathische Zugang zu einem Klienten in seiner Situation erleichtert es, weil du einen ähnlichen Erfahrungshintergrund, einen Erfahrungsschatz hast?
Teilweise, aber es ist auch ganz, ganz wichtig, um sich abgrenzen.
Also, sag noch etwas da dazu.
Ich arbeite mit psychisch beeinträchtigten Klienten. Also mehrfach Beeinträchtigungen, geistig meistens auch noch dazu. Und was ich von Anfang an gelernt habe, ist, ja, ich habe einen anderen Zugang dazu. Aber es sind nicht meine Probleme. Ich glaube, viele Menschen, die selber auch psychische Erkrankungen haben, da muss man mega aufpassen, dass man sich dann nicht übernimmt und nicht das Ganze auf sich selber projiziert.
Okay, wir haben in einem von unseren Podcasts Andrea Übelhardt bei uns gehabt. Sie ist eine Krankheitserfahrene im Bereich von psychischer Krankheit und schafft mit ihrer Krankheit. Oder? Sie sagt, über meine Krankheit reden ist ein Teil von meiner Arbeit. Redest denn du mit ihnen Menschen, die du begleitest, betreust, auch über deine Krankheit hinsichtlich, dass du weißt, wie es ihnen geht, dass du einen Zugang hast? Oder sagst du, nein, das ist wirklich nur mein Privatbereich, da vermische ich jetzt nicht?
Also psychische Aspekte diskutiere ich nicht beim Arbeiten. Körperliche Schmerzen schon. Und ich habe gerade eine Gruppe von Menschen, die ich begleite und betreue, die sehr, sehr feinfühlig sind. Eine Person, wenn es mir wirklich mal gut geht, kommt immer, da haben sie auch mal für die Empfangfreude, dass es ihnen gut geht. Also dort muss ich gar nicht irgendwie etwas vormachen, weil da ist, sie sind auf einer ganz anderen Ebene sehr feinfühlig und empfänglich als wir, die das schon fast verlernt haben. Und ich bin offen mit dem, weil man sieht es mir an, wenn ich wirklich Schmerzen habe. Oder wenn ich schlecht geschlafen habe wegen dem oder etwas nicht kann lupfen, also dann bring jetzt mal halt den Milchkarton oder helf jetzt mir einmal Küche putzen oder kochen oder sonst irgendetwas. Ich muss einfach selber sagen. Aber dann werde ich unterstützt.
Und jetzt hast du vorne noch gesagt, wenn es um psychische Dimensionen geht, dann machst du das nicht transparent, dann nimmst du das nicht das Thema. Gehe ich recht in der Annahme? Suggestivfrage. Dass du sagst, nein, ich bin keine Peer-Arbeiterin, sondern ich bin professionell angestellt, im Sinn von einer professionellen Auftragsleistung. Ist das der Grund? Mhm. Oder gibt es einen anderen Grund, wieso hast du die psychische Dimension jetzt nicht transparent machst und nicht als Transporteur von Verständnis oder von Empathie nimmst?
Ja, ich sehe mich nicht als Peer. Also ich glaube, wäre es quasi eine Selbsthilfegruppe, wo ich selber teilnehme, ja, dann würde ich darüber reden. Aber ich bin in einer anderen Kapazität angestellt als professionelle Fachperson. Der Grund, wieso dass ich halt über meine Schmerzen rede, ist, weil man es einfach sieht, wenn ich einen schlechten Tag habe. Da im Studium sieht man mich in diesen Zuständen nicht, aber ich arbeiten gegangen, wenn ich so Schmerzen habe.
Mhm. Du bist jetzt im Hauptstudium.
Ja.
Also das Studiumende ist fast sichtbar. Ich erfahre immer wieder, dass Studierende Bachelorarbeitthemen wählen, die sie auch interessieren und was darum brennen. Also jetzt interessiert uns natürlich wirklich mega, was für ein Thema hast du gewählt für deine Bachelorarbeit?
Über das, was ich schreiben will, ist Entstigmatisierung von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Ja. Ja. Weil ich zum einen selber betroffen bin und zum anderen, weil ich mit psychisch beeinträchtigten Menschen arbeite und da ganz viele Missverständnisse rum sind. Also man muss nur schon in den Medien schauen. Es wird nur dann etwas berichtet in den Medien, wenn jemand gerade akut psychotisch war und irgendetwas angestellt hat. In Psychiatrie kommen die Horrorfilme und Thriller vor. Also es hat für mich sehr viel Negativität rum. Oder dass quasi alle gemeingefährlich sind. Die Fragen kommen auch immer wieder. Die meisten gehen davon aus, wenn ich sage, ich arbeite im Behindertenbereich, dann gehen alle von den in Anführungs- und Schlusszeichen herzig aus. Also Menschen mit leichten geistigen Beeinträchtigungen. Aber dass psychische Beeinträchtigungen immer einen grösseren Teil einnehmen in der sozialen Arbeit, da wird wie noch nicht so wahrgenommen. Und ich komme viel dann über, ja, sind die nicht gefährlich, sind die nicht voll aggressiv, ich hätte Angst, ich könnte das nicht. Es gibt immer noch viele Menschen, die recht taktlos sein können. Darum will ich darüber schreiben, weil einfach, es kann nicht sein, dass eine Gruppe immer so schlecht und negativ dargestellt wird. Dabei sind es eigentlich die nettesten Menschen überhaupt.
Wenn ich jetzt aber auch so ein Stück weit rausgehört habe, und ich glaube, wir sind schon wieder fast am Ende von unserem Podcast, hochspannend, aber trotzdem noch mit dir kurz anschauen, das Thema Stigmatisierung, Krankheit und so, hat ja auch immer mit dem etwas zu tun, man weiss nicht, um was das geht, und man hat keine Begegnungen mit diesen Menschen, man hat keine Bezug zu diesen Menschen. Ist die Diagnose, die du bekommen hast, eher einen stigmatisierenden Effekt gewesen? Oder ist es eher ein erleichternder, ein zugänglicher Moment gewesen, wo du die Diagnose gehabt hast?
Ich sage jetzt mal so, die körperliche Diagnose war weniger stigmatisierend als die psychischen Erkrankungen. Einfach, gut, bei mir ist wie so ein bisschen ausgeglichen, weil meine körperliche Erkrankung sieht man auch nicht an. Es hat, glaube ich, viel damit zu tun, was man sieht und was man nicht sieht. Menschen teilen gerne in Schubladen ein, Menschen brauchen wie eine klare Linie. Bei jemandem, der dann nicht so klar sichtlich ist, dann macht es schwierig. Vielleicht noch, es geht ein Mail raus über mich am Anfang von jedem Semester. Mit so den wichtigsten Punkten. Weil ich ein bisschen im Präzedenzfall, bei mir betrifft es Präsenzpflicht und nicht Prüfungen. Aber Präsenzpflicht kann man nicht abschaffen für mich oder irgendwie so. Da ist es nicht gegangen. Und was viel der Fall ist, dass Menschen sehr überrascht sind, wenn sie mich dann zuerst mal sehen. Weil ich gehe meistens zu den Dozenten an und sage, ich bin die und die von dem Mail. Ich melde mich, wenn ich irgendetwas habe. Und die meisten schauen mich dann an und haben dann zumal wieder ganz ein anderes Bild im Kopf, als von dem, was sie sich über das Mail gemacht haben.
Mhm. Ja, ich komme ja da Mail auch über. Und meine Frage ist ja dann, wenn ich eine Mail bekomme, ist das richtig, dass ich eine Mail bekomme? Müsste nicht einfach so sein, dass du auf mich zukommst und mir das sagst, was für dich stimmig ist? Oder sind solche aufklärende Mails für dich hilfreich, dass du allenfalls so sagen kannst, da muss ich mal nichts sagen? Und
ja, also ich bin in meinem Anfangs-Hauptstudium hat man ja interdisziplinäre Wahlpflichtmodul. Und dort bin ich einmal in Anführungs- und Schlusszeichen recht runtergekommen. Und da hat dann eigentlich, also man hat sich dann entschuldigt bei mir am Schluss. Ist noch nicht gewesen, hat mir aber dann in dem Sinn nichts genützt. Und man hat mich dann darauf verwiesen, dass ich doch bitte soll an die barrierefreie Stelle da gehen. Ich glaube einfach auch, dass Menschen, die im Sozialbereich sind, vielleicht schon eher mit so etwas zu tun haben, Menschen, die nicht in dem Bereich sind, haben nie die Erfahrung gemacht. Das ist jetzt nicht allgemeingültig, aber dass viel Überforderung herrscht. Mir hilft die Mail insofern, dass ich hingehen muss und dass Dozenten von Anfang an sagen, ja, ist gut, wenn du etwas brauchst, dann schreibst oder wir können das zweite Mal zusammenhocken. Das ist ein Unterschied zu vorher. Weil vorher, auch wenn wir hier erwachsen sind und jeder kann selber entscheiden, wenn kommen, wenn gehen. Und ich habe weiter Erfahrung gemacht, dass dann wie manchmal ist, ja, du bist ja zu spät gekommen oder du bist früher noch gegangen, wieso fragst du jetzt da? Und durch die Mail ist da wie einfach gegeben, aha, ja, das Verständnis ist grösser.
Mhm. Also für dich ist die Mail, muss man vielleicht einfach sagen, wir Modulverantwortlichen kommen das Mail über, genau, von der Stelle, die du gesagt hast. Und dort wird darauf hingewiesen, dass der Herr Frei bei uns jetzt im Unterricht, in den Vorlesungen ist und bitte berücksichtigt, weil sie das und das hat. Das ist so,
genau,
der Hinweis, also den wir bekommen.
Im Seminar oder in der Vorlesung muss man mich in dem Sinne nicht berücksichtigen. Ich gehe selber raus, ich komme selber. Es geht mehr darum, dass ich mir meine Informationen hole und die auch überkomme. Es steht das Wichtigste in dem Mail, es steht auch nur da drin, was mich wirklich betrifft im Unterricht. Und es stehen auch nicht 1000 Fachbegriffe, sondern hey, es kann so und so aussehen, sie kommt später, sie geht vielleicht früher noch, sie will vor dem Fragen beantworten.
Du empfindest das Mail und der Frage ja nicht als stigmatisierend?
Nein, es hilft mir. Also ich habe lange gebraucht, ich bin erst im Hauptstudium eben an die barrierefreie Hochschule, weil ich so einen Schädel hatte und gefunden, ja, ja, das muss ich wie jeder andere nochmal machen. Aber das hat viel auch mit dem Gefühl zu tun, dass ich nach wie vor mit dem zu kämpfen habe, dass ich das Gefühl habe, ja, es geht anderen viel schlechter als mir. Das hat noch damit zu tun, dass lang gesagt worden ist, das ist alles in meinem Kopf. Und langsam kommen die Menschen auf mich zu und finden, du, das ist im Fall nicht so easy, was du hast. Aber es ist manchmal für mich schwer, zum das zu ahnen. Weil ich nicht immer das Gefühl habe, ja, allen anderen geht es schlecht. Und wenn sie mich dann mal in so einem schlechten Zustand sehen, finden dann die Menschen so, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und das macht es manchmal ein bisschen schwer. Oder, ja, ich will halt normal sein. Also ich bin auf dem Weg von der Akzeptanz von dem Ganzen. Das ist nicht von heute auf morgen. Ich kann gut darüber reden, aber das heisst noch nicht, dass ich mich vollkommen so akzeptiert habe. Es ist schwer, sich selber zu akzeptieren oder seinen eigenen Körper zu akzeptieren, wenn der immer wehtut.
Ich muss kein Wort mehr dazu sagen. Danke vielmals, dass du da gewesen bist, Rahel.
Danke schön.
Ich würde dir einfach ein riesen Kompliment machen. Du hast das so hervorragend gemacht. Also du hast uns wirklich an die Thematik herangeführt. Du hast uns können greifbar machen. Ich meinte auch in den Bildern im Kopf sichtbar machen, was dich auch belastet. Danke vielmals für die Offenheit. Danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Danke, dass ich dafür da sein.
Sehr gern. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch Ideen habt für einen weiteren Podcast, meldet euch doch bei uns. kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.